Wer in der vergangenen Woche in der Gemeinde gewesen ist zu der Kick-Off-Veranstaltung, die wir ja so hin und wieder hier auch durchführen, der hat einen Saal von Leuten erlebt, die anderthalb Stunden lang gefiebert haben und ganz zum Schluss gejubelt und sehr entspannt haben und sich sehr gefreut haben und ja, die ganze Anspannung manchmal sogar rausgeschrien haben. Ich fand es beeindruckend, wie sehr man sich ja solchen Gefühlen, solchen Erlebnissen hingeben kann. Und so ganz spontan, nachdem dann wirklich fast am Ende des Spiels das entscheidende Tor gefallen ist, kam dann dieser Ruf, wir fahren nach Berlin. Und für die, die der Fußball nicht so interessiert, das heißt im Prinzip übersetzt, wir fahren zum Endspiel. Man freut sich darüber, man ist begeistert. Ich bin gespannt, wenn mal ein schlechtes Spiel kommt, wie schnell die Stimmung bei uns im Land vielleicht wieder umschlagen wird. Denn es ist ja nicht umsonst, dass auch in aller Öffentlichkeit die Deutschen manchmal die Weltmeister genannt werden. Da brauchen wir uns gar nicht nach ausstrecken, da sind wir schon. Wir sind die Weltmeister. Aber im Jammern oder im Klagen oder im Probleme sehen, da sind wir oft ganz groß drin und da haben wir einen geschärften Blick, um die Nöte, die Probleme, die es gibt, zu sehen und aufzudecken. Und selbst wenn es mal nichts zu klagen gibt, wer weiß, irgendwas findet man dann vielleicht im Endeffekt doch noch, wo man drüber nachdenken kann zumindest. Der Predigttext, den ich für heute ausgesucht habe, da könnte man vielleicht so ein Wort drüber setzen, so eine Überschrift. Eigentlich sollte es Schluss sein mit Jammern. Hör endlich auf zu jammern. Schluss mit den Klagen. Wir haben als Christen Grund zum Loben. Wir haben als Christen Grund, wirklich uns zu freuen und das Klagen aufzugeben. Oder dem Klagen zumindest den richtigen Stellenwert zu geben. Denn Sorgen und Nöte gehören zum Leben ja oft genug dazu. Aber wir haben Grund zu singen, wir haben Grund, uns über Gott zu freuen, über das, was er mit uns und in unserem Leben tut. Oft genug haben wir Grund darüber, uns darüber zu freuen. Ich möchte heute eine Geschichte aus der Apostelgeschichte vorlesen und ein paar Gedanken dazu äußern. Paulus und Silas auf der zweiten Missionsreise. Aber bevor wir den Text lesen, um den es heute Morgen eigentlich gehen soll, so ein paar einführende Worte, was bislang geschehen war. Die zweite Missionsreise war noch nicht so alt. Sie hatten noch gar nicht so viel hinter sich gebracht. Sie haben einige hundert Kilometer, bestimmt eine ganze Zeit damit verbracht, um zu fragen, ja, wo soll es denn eigentlich lang gehen? Da war eine Zeit der Verunsicherung, bis sie schließlich in der Hafenstadt Troas gelandet sind. Und dort bekommt Paulus dann eine Vision. Es wird ihm plötzlich ja, in dieser Vision gesagt, von einem Mann aus Mazedonien, also aus Griechenland, kommt zu uns herüber, hilf uns. Der Aufruf an Paulus. Und er bespricht das am nächsten Morgen mit seinen Leuten, mit denen er unterwegs war, mit dem Silas unter anderem. Sie beten sicherlich darüber und sie machen sich auf. Sie sehen das als ihren Ruf und setzen nach Griechenland über. Sie landen in Philippi und dort begegnen sie der Lydia, einer Kauffrau der damaligen Zeit, die schon vorbereitet war, der Glaube im Prinzip nicht fremd war, die manches wusste, sich über vieles schon Gedanken gemacht hatte, betete. Und dieser Frau konnte Paulus das Evangelium weitersagen. Und diese Frau hat sich bekehrt, sie hat sich für Jesus entschieden. Und nicht nur sie, auch die, die so in ihrem Umfeld waren, in ihrem großen Haus, das sie sicherlich hatte. Da hat sich eine Hausgemeinde gebildet durch dieses Wirken von Paulus. Und dabei blieb es nicht. Es gab bald darauf einen Kontakt zu einer Sklavin, die dem Paulus immer wieder mal hinterhergelaufen ist und dann ja so ihre Sprüche gemacht hat, eigentlich nichts Falsches gesagt hat, der verkündet euch das Wort Gottes so mal ganz frei. Aber dem Paulus war das nicht recht, weil er gesehen hat, dass diese Frau von einem bösen Geist besessen war. Und er hat diesen Geist von ihr ausgetrieben und auch das war ein mächtiges Wirken, was sie erleben konnten in Philippi. Aber damit gingen dann die Probleme los. Verbunden mit dieser Fähigkeit von der Frau war eben, dass die Leute, denen sie gehörte, damit offensichtlich gutes Geld verdient haben mit dieser Fähigkeit, irgendwie prophetisch zu reden oder ja, irgendwas vorauszusehen. Und diese Gabe war, nachdem Paulus den bösen Geist ausgetrieben hatte, plötzlich nicht mehr da. Und die Leute schleppen Paulus und seine Leute vors Gericht. Und da wird kurzer Prozess gemacht, ohne ordentliche Verhandlung im Prinzip. Und sie werden ins Gefängnis gesteckt. Und an dieser Stelle setzt der Text ein, den ich für heute Morgen ausgesucht habe, den ich jetzt gerne vorlesen möchte. Apostelgeschichte 16, ab Vers 23, wer gerne mitlesen möchte. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und sie lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf, sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, dass die Gefangenen geflohen seien und deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu: Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten: Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Soweit dieser Text. Die Geschichte geht ja dann noch weiter, wie Paulus dann im Endeffekt freikommt, aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Paulus und Silas landen im Gefängnis. Nachdem alles so prima angefangen hatte, die Vision, die sie gerufen hatte nach Griechenland, die ersten, denen sie das Evangelium sagen konnten, sind zum Glauben gekommen. Das war ja alles erfreulich. Es war schön. Sie haben das erlebt, dass ein Wunder geschehen ist, dass eine Frau, die okkult belastet war, frei geworden ist. Und jetzt, plötzlich, eigentlich unerwartet, finden sie sich im Gefängnis wieder. Im tiefsten Keller, in der innersten Zelle, also irgendwo da, wo es ganz sicher war. Die Füße in den Block geschlossen, vorher geschlagen, der Rücken wahrscheinlich blutig. Man war zur damaligen Zeit an der Stelle nicht zimperlich. Und da saßen sie nun, eigentlich ein ganz herber Rückschlag für diese Missionsarbeit, in der Paulus und Silas steckten. Stellt euch das vor, das sind Leute, die sind ein paar Tage gläubig, frisch zum Glauben gekommen, glauben an Jesus und plötzlich wird derjenige, der ihnen das Evangelium gesagt hat, ausgepeitscht, geschlagen, ins Gefängnis gesteckt. Ein herber Rückschlag, was sollen die Christen machen, wie soll das weitergehen? Jesus, was denkst du dir eigentlich dabei, so in dieser Situation mit uns umzugehen? Das ergibt doch eigentlich überhaupt keinen Sinn, was hier geschieht. Aber offensichtlich erlaubt Jesus das, dass es so geschieht mit Paulus und seinen Leuten. Und so diese ersten Schritte der christlichen Mission in Europa waren offensichtlich gar nicht so von Glanz und Gloria geprägt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wir machen heute, wenn wir einladen zu unseren Gottesdiensten, Gästegottesdiensten, ja, da werden schöne Flyer gemacht, glänzend und das muss alles schön sein und ansprechend sein und ich finde das auch gut. Ich will das jetzt gar nicht in Frage stellen. Man hat einen tollen Internetauftritt für Gemeinde, um einladend zu sein und manche Gemeinden drehen Videos über ihre Arbeit und verbreiten die, damit jeder sehen kann, wie schön und einladend und gut das doch alles ist, was man da so tut. Die Gründungsphase hier in Philippi war irgendwie ganz anders. Irgendwie so, wie man sich das nicht vorstellt, wie man sich das nicht wünscht. Und trotzdem, wenn man im Nachhinein drauf guckt, sie war trotzdem von Frucht geprägt. Es ist Frucht entstanden, obwohl alles ganz anders gewesen ist. Da war nicht der perfekte Werbeauftritt, mit dem Gott hier Reklame gemacht hätte. Da lagen die entscheidenden Missionare gefesselt im Gefängnis mit blutendem Rücken, mit Schmerzen und haben in dieser Situation das Evangelium verkündet. Ich frage mich, die ganzen schweren Jungs, die da im Gefängnis gewesen sind, hätten die auf Paulus in einer anderen Situation überhaupt gehört? Ich weiß es nicht, da kann man jetzt spekulieren drüber. Aber offensichtlich war es so, dass Paulus und Silas da lagen im Gefängnis und dass die Menschen zugehört haben. Paulus und Silas ging sicherlich nicht von Anfang an so, dass sie, wie es hier beschrieben wird, gebetet haben, Gott gelobt haben. Der Text macht uns darauf aufmerksam, dass sie um Mitternacht angefangen haben, Gott zu loben. Sie haben ihre Zeit gebraucht, als sie da unten gefangen saßen. Sie haben ihre Zeit gebraucht, in der sie gebetet haben, in der sie Gott sicherlich gefragt haben, ja, wie ist das jetzt, was soll das jetzt? Ihre Not auch erstmal formuliert haben, vielleicht auch für die anderen Christen gebetet haben, die draußen waren. Aber so im Laufe dieses Gebets hat Gott sie offensichtlich dazu gebracht, dass es ihnen so ums Herz geworden ist, dass es ihnen wichtig geworden ist, Gott zu loben in ihrer Not, in dem, was sie da jetzt alles auch nicht wirklich verstehen konnten. Gott hat in diesem Gefängnis sein Werk getan. Und in diesem Augenblick, wo sie anfangen, Gott zu loben, da werden auch die anderen Mitgefangenen aufmerksam. Sie fangen an, zuzuhören. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die mancher gemacht hat. Vom Bonhoeffer lesen wir das, als die Bomben gefallen sind. Und er als jemand, der ein Mann war, der gebetet hat und das sichtbar geworden ist, dass andere, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, plötzlich seine Nähe gesucht haben und überlegt haben, ja, von diesem Mann geht Frieden aus, von diesem Mann geht irgendwie Trost aus. Und wahrscheinlich war das eine ähnliche Situation da im Gefängnis, dass die Menschen, die, naja, am Ende waren, anders kann man es nicht sagen, gemerkt haben, bei diesen beiden ist etwas anders. Von denen geht etwas aus, was uns vielleicht auch weiterhelfen kann. Und sie haben zugehört. Sie haben zugehört, als Paulus und Silas angefangen haben zu singen, ihre Hymnen, ihre Loblieder zu singen und auch ja, das Evangelium zu erzählen, das, was sie einfach zu erzählen hatten aus ihrem Leben. Ich glaube, diese Geschichte will uns im Endeffekt motivieren, zu loben. Auch in Situationen, wo uns vielleicht nicht danach ist, aber ich glaube, Gott kann uns zu diesem Schritt bringen. Vielleicht hat man nicht immer das frohe Herz, das zu tun, aber Gott kann es uns ins Herz schenken, dass wir ihn loben können. Und Paulus hat in seinen Briefen an mancher Stelle ziemlich steile Aussagen eigentlich gewagt, wenn man sich das so überlegt. Deshalb bin ich ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch durch den Glauben begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Völlig sicher, überzeugt. Jesus wird das zu Ende bringen, was er angefangen hat in euch. Oder im Römerbrief, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Angesichts so einer Situation im Gefängnis, schon eine starke Aussage. Oder nochmal im Römerbrief, denen, die Gott lieben, dient alles, aber auch wirklich alles zum Besten. Denn dazu hat Gott sie erwählt und berufen. Und ich glaube, diese Geschichte hier aus Philippi, die macht deutlich, dass das bei Paulus eben nicht nur irgendwie ja, fromme Worte waren, sondern dass da wirklich Leben dahinter steckte. Und von dieser Überzeugung, von diesem Überzeugtsein an Gott, von diesem Festhalten, auch in Situationen, wo es mir gar nicht danach ist, davon möchte ich lernen. Davon möchte ich mich motivieren lassen, Gott so ernst zu nehmen, ihn zu loben und solche Worte des Lobes wirklich zu finden und zu formulieren, auch wenn mir nicht danach ist. Und wenn das, was mir geschieht, mir so gar nicht in den Kram passt. Ich glaube, dazu ist uns dieser Text gegeben, um uns das deutlich zu machen. Gott ist immer für uns, er ist nicht gegen uns. Auch wenn die Situation, milde gesprochen, unschön ist. Alles, was mir passiert, kann Gott zum Guten ausnutzen, kann Gott zum Guten wenden. Das ist das Schöne. Paulus hatte hier diesen Punkt außerhalb von sich selbst, außerhalb seiner Existenz, der ihm wirklich Halt gegeben hat. Wenn er nur noch auf sich verlassen könnte, dann wäre er verlassen gewesen. Aber Gott mit seiner Hilfe und seiner Liebe war bei ihm. Und ich denke, auch bei all dem, was wir jetzt gesagt haben, müssen wir trotzdem aufpassen, diesen Text nicht zu idealisieren in irgendeiner Weise. Das war hart, das war grausam. Die haben Schmerzen erlitten und das war alles andere als schön oder romantisch oder wie auch immer, was Paulus hier erlebt hat mit seinen Mitarbeitern. Aber es macht deutlich, wie weit der Arm Gottes reicht und wie stark Gottes Hand ist, uns zu halten, da wo wir selbst keinen Halt mehr haben. Um Mitternacht fingen sie an zu beten. Hat es so lange gedauert, bis sie sich durchgerungen hatten, dazu war es eine Gewohnheit. Im Endeffekt wissen wir es nicht, aber sie beten und stimmen Loblieder an und nehmen andere, die dem Glauben fremd sind, da noch mit hinein. In solchen Situationen schenkt Gott uns manchmal dieses Lob in unsere Gedanken, in unser Herz, in unseren Mund, ein Lob, das wir singen können. Und ich glaube, das sind oft die Punkte, wo uns Lieder einfallen, die man vielleicht irgendwann mal gelernt hat, wo das eigene Lob vielleicht versagt. Aber indem man Lieder singt, die schon andere vor uns gesungen haben, lange, lange Zeit bevor, in ähnlichen, vielleicht in schwereren Situationen Gott gelobt haben. Das nimmt uns rein, einfach durch diese Lieder auch in eine große Gemeinschaft, indem man weiß, ja, dieses Lied, das hat schon vielen vorher Trost und Kraft gegeben. Dieses Lob Gottes hat schon vielen erbaut und weitergeholfen. Das kann jetzt auch mir helfen und es ist zur Ehre Gottes. Darum soll es ja auch im Endeffekt gehen. Es hat ihnen Kraft gegeben. Und es gibt uns Kraft, wenn wir Gott loben und wenn wir ihn vom Herzen singen. Ich denke, es wäre übertrieben zu sagen, dass Gott Paulus und seine Mitarbeiter absichtlich in diese Lage geführt hat, einfach um sich dann so zu verherrlichen oder damit der Kerkermeister dann im Endeffekt zum Glauben kommt. Das war ja die Konsequenz in dieser Geschichte. Aber ich glaube, es wird deutlich, dass Gott auch die schweren Situationen unseres Lebens wirklich benutzen kann und zu etwas Gutem machen kann. Das, was unser Leben ausmacht, ist bei Gott gut aufgehoben. Er hat es in seiner Hand. Und es mag uns noch so widersinnig manchmal erscheinen und vorkommen, wir sind in Gottes Hand wohl aufgehoben. Gottes Hand ist unter uns und wir können gar nicht so tief fallen, dass Gott uns in unseren Zweifeln, in unserer Not nicht auffangen könnte und dass er unser Herz nicht zu einem Lob bringen könnte. Es wurde Mitternacht und Paulus und Silas fingen an zu beten und Gott zu loben. Ich denke, dazu möchte uns im Endeffekt dieser Text ermutigen, dass wir immer mehr Menschen werden, die das Lob Gottes in ihrem Munde führen, ob in der Gemeinde im Gesang oder einfach zu Hause im stillen Kämmerlein durch Lied oder durch Gebet. Aber lasst uns Menschen werden, die mit Gott reden, die Gott loben, immer mehr. Ich weiß, wir tun das alle, keine Frage. Aber es ist etwas, was unser Leben wirklich froh macht, was unserem Leben Halt gibt und was für unser Leben ganz, ganz wichtig ist. Mit Gott im Gespräch zu sein und ihn zu loben. Und ich möchte am Ende noch einmal darauf hinweisen, im letzten Gemeindebrief stand es ja drin, dass wir gerne so einen Gebetstag einrichten würden. Also die, die Interesse daran haben, wirklich auf diese Art und Weise vielleicht konsequenter, als man das sonst tun würde, zu beten für Anliegen, vor allem auch der Gemeinde, dass wir für Gemeinde beten, aber auch loben und Gott anbeten. Lassen wir uns vielleicht auch von so einem Text ermutigen dazu, diese Chance einfach zu sehen und wahrzunehmen, sich da in so einen Kreis einzureihen und miteinander zu beten. Dass wir so einen Tag in der Woche haben, wo wir wissen, ja, vielleicht nicht jede Stunde, das wäre das Optimale, aber wo es viele Stunden am Tag gibt, wo wir einfach wissen, jetzt wird gebetet für die Gemeinde. Irgendwo sitzt jetzt jemand oder vielleicht sogar mehrere zusammen und beten, damit es der Gemeinde gut geht, damit die Gemeinde wächst, damit wir als Geschwister zusammenwachsen. Ich denke, das ist ein großes Anliegen, dass wir gemeinsam zum Beten, zum Loben kommen. Über das hinaus, was sowieso schon da ist. Lasst uns euch dazu ermutigen. Es hängt auch draußen in der Infonische eine Liste, wo man sich auch eintragen kann. Oder ihr dürft gerne auch mal eine Frage dazu stellen, wie das im Einzelnen gedacht ist. Es wäre schön, wenn wir als Gemeinde noch viel mehr dazu kommen, füreinander zu beten. Und dem einen oder anderen ist vielleicht so ein Weg eine Hilfe, das konsequenter zu tun. Es wurde Mitternacht und Paulus und Silas fingen an zu beten und Gott zu loben. Lasst uns dadurch ermutigen, das ihnen auch gleich zu tun. Amen.